Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz Besonderes auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung mir gegenüber Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Tag Stefan.
Wir haben heute einen monothematischen Podcast. Ich glaube, das haben wir noch nie geschafft. Und zwar setzen wir heute alles aufs Bußgeld. Als ich die Folge mit dir vorbereitet habe, Nico, war ich wirklich erstaunt, was sich tut in Sachen Bußgeldern in der Europäischen Union und darüber hinaus. Und es lohnt sich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ich weiß, Nico, du bist ja ganz kritisch immer mit unseren deutschen Aufsichtsbehörden und forderst mehr Effektivität, mehr Performance, unter anderem auch mehr Bußgelder. Und das wird heute ein gefundenes Fressen für dich, oder?
Ja, weil Deutschland kommt ja heute nicht vor, nicht? Wir reden heute wir reisen heute einmal kreuz und quer durch Europa und Deutschland können wir dann vielleicht am Schluss mal schauen, wo wir da stehen im Vergleich zu all den schönen Ländern, in die es uns jetzt führt.
Ja, müssen wir einen Blick drauf werfen und nach Gründen suchen, warum die Bußgeldlandschaft in Deutschland doch ein bisschen mickrig daherkommt. Aber wir wollen nicht teasern, sondern wir wollen einsteigen und zwar mit dem Jahresbericht der CNIL, der französischen Aufsichtsbehörde mit Sitz in Paris. Die hat im Februar ihren Jahresbericht vorgestellt und insbesondere zu Sanktionen und aufsichtsrechtlichen Maßnahmen im Jahr 2025 berichtet. Und das liest sich also schon wirklich außergewöhnlich. Sie hat insgesamt im Jahr 2025 eine französische Aufsichtsbehörde gibt es ja nur. Frankreich ist ja bekanntermaßen kein föderaler Staat, sondern schön zentralistisch. Und die CNIL in Paris hat also tatsächlich in einem Jahr 83 Sanktionen mit einem Gesamtbußgeld, einer Gesamtbußgeldsumme von 486,8 Millionen Euro. Eine halbe Milliarde, wenn ich das richtig hochrechne, verhängt. Und ja, da kann man schon die Hacken zusammenschlagen. Insgesamt traf die CNIL 259 Entscheidungen, also neben den Sanktionen und den Bußgeldern, die wir uns noch näher anschauen, natürlich auch Warnungen, Verwarnungen, Anordnungen und Ähnliches. 143 Anordnungen zur Herstellung der Datenschutzcompliance und 31 Hinweise auf gesetzliche Anforderungen. Damit sind wohl Warnungen gemeint nach Artikel 58 der Datenschutzgrundverordnung. Der größte Teil der Sanktionen betraf Verstöße gegen die Cookie-Regeln. Also da ging es um Tracking. Das ist jetzt auch kein besonderes Wunder, weil die CNIL sich im Jahr 2025 das Thema Tracking zum Schwerpunktthema gesetzt hat und sie haben geliefert. Sie haben allein zu diesem Thema 21 Unternehmen sanktioniert und zwei davon besonders happig. Dadurch relativiert sich auch ein bisschen die Gesamtbußgeldsumme, nämlich zwei große Marktakteure haben richtig abgesahnt. Der eine war Google, der bekam wegen illegalen Cookie-Sätzen 325 Millionen Euro Bußgeld. Und der zweite war Shane, der bekam 150 Millionen Euro, auch wegen Verstößen im Bereich des Trackings. Es ging in der Regel darum, dass keine wirksame Einwilligung der Nutzer zur Platzierung von Werbekookies eingeholt wurde oder nicht rechtzeitig eingeholt wurde oder die Einwilligungen nicht gültig waren. Und ja, so kam es dann eben allein gegenüber diesen zwei Akteuren zu 475 Millionen Euro Bußgeld und dann eben noch ein paar Millionchen obendrauf wegen Themen wie Beschäftigtendatenschutz. Da ging es um Videoüberwachung von Mitarbeitern im Unternehmen. Und die CNIL hatte sich noch angeschaut und teilweise auch sanktioniert die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die Auftragsverarbeiter nach Artikel 28 Datenschutzgrundverordnung treffen müssen und nicht immer getroffen haben. Auch da hat die CNIL zugebissen. Nico, ist das das, was du dir von der Aufsichtsbehörde vorstellst? Ja, eine halbe Milliarde Bußgelder, ist das das Ziel?
Also natürlich, wenn man das mal ausrechnet, die beiden Spitzenbußgelder, das Google, da ging es ja um Google Mail und Werbung bei Google Mail. Das ist ja ein längeres Verfahren gewesen, das kannte man ja. Wenn man das addiert zu dem Verfahren Shane mit den 150 Millionen, dann bleibt natürlich für den ganzen Rest bleiben gerade mal, ich glaube, 11 Millionen übrig. Also es sind schon zwei sehr, sehr große Bußgelder, die dort verhängt worden sind. Und dann offensichtlich dann ein ganzer Haufen noch von, ja, sagen wir mal, nicht ganz so großen Bußgeldern. Über das Verfahren Shane ist mir nichts näher bekannt, also insbesondere auch nicht bekannt, ob das rechtskräftig geworden ist. Es ging auch tatsächlich durch die Gazetten im Herbst irgendwann. Da ging es halt auch um Cookies. Es hieß, Shane habe Einspruch dagegen eingelegt, sodass das wahrscheinlich nicht rechtskräftig ist. Aber ich habe da in jüngerer Zeit nichts mehr von gehört. Ich habe auch nichts gehört über den weiteren Fortgang. Auch Google, das war ja auch im Herbst irgendwann, wenn ich mich recht entsinne. Und da habe ich auch nichts weiter gehört. Was bei Google, 350 Millionen in Google, gegen Google natürlich erstmal auffällt, ist, warum war denn eigentlich überhaupt die KNIL zuständig für Google? Also die deutschen Behörden würden ja immer sagen, würden wir ja gerne, aber können wir nicht. Aber wie hat das denn eigentlich die KNIL hinbekommen, sich für zuständig zu erklären dort? Weißt du das? Das
ist eine sehr gute Frage, Nico. Die Datenschutzgrundverordnung gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man als Aufsichtsbehörde in die Zuständigkeit rein- oder rauskommt. Und ich stimme dir vollkommen zu, Nico. Die deutschen Aufsichtsbehörden sagen gerade, wenn es um Sanktionen geht, regelmäßig, ach, da ist doch ein anderer zuständiger als wir. Regelmäßig ist das Irland, an dem man dann die Verfahren abgibt. Aber gerade bei Bußgeldern versucht man, die Verfahren in Deutschland eher loszuwerden. Wie wird man zuständig? Naja, das ergibt sich insbesondere aus der Frage, ob der Verantwortliche einen Sitz in der EU hat oder nicht. Wenn er keinen Sitz in der EU hat, dann ist es relativ einfach. Dann kann jeder zuschlagen. Dann gibt es manchmal Fragestellungen, das sind so Dependancen, die irgendwo auftauchen, wo man sich dann fragt, ist das jetzt ein Sitz im Sinne der zuständigkeitsbegründenden Normen? Aber auch da kann man jedenfalls feststellen, dass die KNIL mutig ist. Ja, dass die KNIL sagt, wir machen das jetzt. Und sie machen das ja auch nicht zum ersten Mal, auch nicht zum ersten Mal gegen Google. Ob sie damit durchkommen, das wird man auch bei Google sehen. Ich hatte jedenfalls gelesen, dass Google das nicht stehen lassen will, das 325 Millionen Euro Bußgeld. Und da wird natürlich auch über die Zuständigkeit gefochten werden. Aber die KNIL ist robust genug zu sagen, wir probieren das jetzt mal. Möglich ist es durchaus, wenn tatsächlich entweder der Verantwortliche seinen Sitz im Aufsichtsbereich der Aufsichtsbehörde hat oder wenn er gar keinen Sitz in der EU hat, dann kann man jeweils zubeißen. Wie gesagt, ob sich das als überzeugend und treffend erweist, das werden uns dann die französischen Gerichte sagen. Aber am Anfang steht immer der Wille einer Aufsichtsbehörde, das auch durchzuziehen und für Recht und Ordnung zu sorgen. Und da kann man nur sagen, Hut ab vor der KNIL. Auch wenn die restlichen Bußgeldverfahren nur in Anführungszeichen 10, 11 Millionen eingebracht haben, auch das sind Nennenswerte, auch im Vergleich zu dem, was deutsche Aufsichtsbehörden produzieren, absolut relevante Bußgeldgrößen. Und von den Großen ganz zu schweigen, wenn ich es richtig weiß, ist das höchste Bußgeld, das in Deutschland fängt, wurde immer noch das von dem früheren Kollegen Kaspar aus Hamburg. Das war H&M mit 32 Millionen oder sowas in der Größenordnung. Also auch deutlich kleinere Hausnummer, selbst best of der letzten 7 Jahre, kommen wir bei weitem nicht an das heran, was die KNIL 2025 alleine produziert hat. Das ist ein Unterschied.
Es ist ja nicht das erste Bußgeld, das die KNIL gegen Google verhängt. Mhm. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die Argumentation stets die, dass hier Google, nicht Google Ireland, also die europäische Tochter von Google, als Verantwortliche dann in Anspruch genommen wird, weil das ist wohl klar, dass da die irischen Kollegen für zuständig ist, sondern Google USA. Mhm. Und Google USA, die haben ja nur in den USA einen Sitz und somit ist das One-Stop-Prinzip bei Google USA nicht anwendbar. Das haben wohl auch die französischen Gerichte in vergangenen Fällen bereits so bestätigt, dass das zu sehen ist.
Und wir haben da eine Konstellation, wo die jedenfalls der Europäische Gerichtshof sehr, sehr großzügig ist, also sehr gerne Zuständigkeiten von europäischen Aufsichtsbehörden annimmt. Ich darf erinnern an die Google Spain-Entscheidung, wo auch der Europäische Gerichtshof sich letztlich nicht drum geschert hat, ob die Aufsichtsbehörden zuständig waren oder nicht. Da reichte es schon, irgend so ein PR-Büro von Google mit Sitz in Spanien zu finden und zu sagen, naja, das ist ja irgendwas. Ob da tatsächlich maßgeblich die Datenverarbeitung stattfinden oder von dort aus gesteuert werden, die Frage wurde gar nicht mehr gestellt. Also wiederum eine Konstellation, wo sich die Aufsichtsbehörden sagen können, also der EuGH jedenfalls, wird uns im Zweifelsfall die Stange halten. Ja, selbst wenn wir da ein bisschen vielleicht übers Ziel hinausschießen oder ein bisschen zu mutig unsere Zuständigkeit annehmen, der EuGH ist nicht derjenige, der die Aufsichtsbehörden zurückpfeifen würde.
Was mir weiter aufgefallen ist noch an dem Bericht der KNIL ist, du hast gesagt, das sind wahrscheinlich, was dort als Hinweise auf gesetzliche Anforderungen bezeichnet wird, sind wahrscheinlich Warnungen oder auch Verwarnungen. Also Sanktionen, die sich in der Feststellung erschöpfen, dass datenschutzwidrig gehandelt wurde. Das sind nur 31. Das wären wahrscheinlich, wenn man das bei den deutschen Behörden in einem Jahr durchzählt, wesentlich mehr. Das ist ja so das beliebteste, die beliebteste Sanktion, die Verwarnung nach, glaube ich, allgemeiner Beobachtung. Also das machen die nicht so häufig. Dafür machen sie, das ist mir ins Auge gestochen, 143 Anordnungen zur Herstellung der Datenschutzcompliance, so heißt es übersetzt. Also 143 Anweisungen. Das klingt danach, dass es Verbote und Handlungsverpflichtungen sind. Ein Instrument, das ja unter Umständen viel wirkungsvoller ist als das Bußgeld, wenn der Verantwortliche, wenn das Unternehmen per Verwaltungsakt verpflichtet wird, seine Prozesse zu verändern oder Prozesse gänzlich dicht zu machen. Das finde ich ja noch kritikwürdiger, ganz als auch die jetzt immer nur auf die Bußgelder zu schauen, finde ich noch kritikwürdiger, dass davon die Datenschutzbehörden in Deutschland so wenig Gebrauch machen. Also 143, ich habe es ja im Vorgespräch scherzhaft gesagt, das wäre ich mal gespannt, ob das überhaupt zusammenkommt bei den deutschen Behörden seit 2018. Also ich sehe diese Anordnung eigentlich so gut wie nie.
Ja, kann man so einordnen. Die Anordnung nach 58 Absatz 2 Buchstabe C, also der Verwaltungsakt eine bestimmte Datenverarbeitung zu lassen, das ist der 58 Absatz 2 Buchstabe D, um den es meistens geht. Klare Verwaltungsakte, davon gibt es einige auch in Deutschland, aber nicht in der Größenordnung, die KNIL hier fabriziert. Die deutschen Aufsichtsbehörden gehen lieber auf den 58 Absatz 2 A und B. A ist die Warnung, wo eigentlich nur gesagt wird, so wie wir das sehen, verstößt das voraussichtlich gegen die Datenschutzgrundverordnung, prüft das bitte nochmal. Also eine relativ schwache Form. Da hatten wir mehrfach hier schon im Podcast an verschiedenen Beispielen das durchexerziert, wo immer die Frage ist, ist das eigentlich ein Verwaltungsakt oder ist das keiner? Und das ist also eine so schwache Form, dass man auch sagen kann, da ist keine Regelung dahinter, sondern das ist wirklich nur so angeklopft und gesagt, also wir wissen nicht genau, was du da machst, aber es sieht nicht gut aus. Eher in Richtung Verwaltungsakt tendiert die Verwarnung nach 58.2b, Datenschutzgrundverordnung. Da wird tatsächlich gesagt, du hast verstoßen. Und das ist spannend und das können viele Verarbeiter tatsächlich nicht einfach stehen lassen, nach dem Motto, wir sind mit einer Verwarnung davon gekommen, hurra, weil die Aufsichtsbehörden wiederkommen. Es gibt einige Aufsichtsbehörden in Deutschland, die das zur Spezialität gemacht haben, eine Verwarnung auszusprechen, zu sagen, hier, komm, das gefällt uns nicht, das geht so nicht, wir verwarnen dich. Und dann kommen sie 2 Jahre wieder später zurück und gucken, ob immer noch so verfahren wird. Und dann haben sie natürlich beim Bußgeld relativ leichtes Spiel. Die Verwarnung ist, sollte sie ein Verwaltungsakt sein, bestandskräftig geworden. Und dann können sie schön abräumen. Ja? Wobei die Verwarnung auch umstrittenerweise ein Verwaltungsakt ist, auch darüber kann man tiefer nachdenken. Aber unterm Strich, ist die KNIL produziert so gesehen, richtig gut.
Ja, wird von dem Verwaltungsgericht mittlerweile, glaube ich, fast einhellig auch als Verwaltungsakt gesehen. Ja, die Verwarnung, die Verwarnung ist dann bei den Bußgeldbemessungsgründen ein wesentliches Kriterium. Das war jedenfalls lange Zeit auch ein Grund, weswegen Unternehmen, die so eine Verwarnung bekommen haben, sich dann und die unberechtigt hielten, dann auch im Zweifel die Verwaltungsgerichte angerufen haben. Das bröckelt aber auch, weil also das mag so sein, wie du es geschildert hast, dass dann vereinzelt mal 2 Jahre später nochmal nachgeschaut wird. Aber also so richtig praktische Begegnungen haben die allerwenigsten mit so etwas. Und damit sinkt auch die Motivation, sich gegen diese Verwarnungen zu wehren. Damit weiß natürlich auch die Datenschutzbehörde, dass sie bei einer Verwarnung wesentlich größere Wahrscheinlichkeit hat, dass sie damit nicht zu Gericht müssen, als sie das bei einer Anordnung haben. Weil bei einer Anordnung wird sich der Verantwortliche, der das für unberechtigt erachtet, natürlich bei Gericht wehren. Und das ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Sorge, Gerichtsverfahren dann führen zu müssen, ist sicherlich ein nicht ganz unwesentlicher Faktor, weswegen es so wenige Anordnungen gibt.
Genau, und damit sind wir schon bei den Gründen, warum in Deutschland, anders als bei der KNIL, man mit der Sanktionierung so zurückhaltend ist. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist tatsächlich, dass das Personal bindet. Wenn ich durch die Gegend marschiere und Anordnungen erlasse, also bestimmte Verarbeitungen untersage und dann der Verantwortliche sich in seinem Geschäftsmodell tangiert sieht, ist klar, das geht vor Gericht. Und das wiederum bedeutet, man muss ein bestimmtes Kontingent an Mitarbeitern dafür abstellen, dass die Sache vor Gericht auch ordentlich durchgefochten wird und möglichst siegreich durchgefochten wird. Und deswegen tänzelt man lieber als Aufsichtsbehörde so am Rande der Verwaltungsakte und der insbesondere verwaltungsgerichtlichen Überprüfung entlang. Da kommt man mit einer Warnung seltener vors Gericht gezerrt oder zitiert. Und bei einer Verwarnung geht es auch manchmal noch ganz gut. Also ein Thema ist schlicht und ergreifend die Personalausstattung. Wobei man sagen muss, die KNIL ist deutlich kleiner als die Mannschaft der Bundesdatenschutzbeauftragten. Also die können das offensichtlich. Das kann also nicht der einzige Grund sein, warum die Deutschen so zurückhaltend sind. Ich kann einen zweiten Grund nennen, der in meiner Amtszeit auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Das ist nämlich das Thema, wer dankt es einem als Aufsichtsbehörde, wenn man Bußgelder verhängt? Und da muss man deutlich sagen, es wird einem, abgesehen vom Dank des Rechtsstaats und dem Dank der zahlreichen Mitbewerber des sanktionierten Unternehmens, kriegt man eigentlich nur Gegenwind. Insbesondere, das mag auch eine Besonderheit jetzt im Ländle gewesen sein, in Baden-Württemberg, da ist es tatsächlich so, dass jedes Bußgeld sowohl im parlamentarischen Raum als auch von der Landesregierung, jedes Bußgeld, das der Datenschutzbeauftragte verhängt, mit Vorbehalt und Misstrauen betrachtet wird, nach dem Motto, drangsaliert ihr mal wieder unsere heimische Wirtschaft? Was macht ihr denn dort? Und jetzt könnte man natürlich sagen, das muss den Landesbeauftragten, den oder die Landesbeauftragte nicht stören. Er ist ja unabhängig und kann drauf pfeifen, was das Parlament sagt. Naja, Tatsache ist, das Parlament bestimmt über die Personalausstattung und die Sachmittelausstattung des Landesbeauftragten. Und wenn das Parlament den Eindruck hat, die zahlreichen Stellen, die man jetzt dem Landesbeauftragten großzügigerweise zur Verfügung gestellt hat, die werden dazu genutzt, in erster Linie Bußgelder zu verhängen, dann werden sie sagen, auch eigentlich dafür nicht. Ja? Und dann wird es auf einmal wieder schwierig. In Baden-Württemberg hatte ich große Schwierigkeiten, eine größere Bußgeldstelle aufzubauen, also mehr als 2-3 Manneken dort reinzusetzen. Ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, ein ganzes Bildungszentrum aus dem Boden zu stampfen mit 10-12 Stellen. Das hat das Parlament sofort bewilligt. Da haben sie gesagt, das ist super, da können sich auch die Unternehmen beraten lassen, die Mittelständler, da können sich die Bürgerinnen und Bürger beraten lassen, das ist alles super. Dafür kriegst du Geld, aber nicht dafür, unsere lieben Mittelständler zu verfolgen. Also etwas, was man unter dem Blickwinkel Unabhängigkeit des Landesbeauftragten natürlich kritisch diskutieren kann und muss. Aber die Frage, wer dankt es denn dem Landesbeauftragten, dass er Bußgelder verhängt, die Frage stellt sich.
Sprechen wir über Intersport.
Gerne.
Warum sprechen wir über Intersport? Wir bleiben in Frankreich, weil ganz am Ende des Jahres also 2025, gab es noch einen ganz interessanten Fall, wo die KNIL gegen Intersport ein Bußgeld verhängt hat.
Das ist ein Sportwaren-Retailer, nennt er sich. Also da kann man Sportzubehör kaufen und der ist in Frankreich relativ stark. Es gab auch lange Zeit in Deutschland Intersportläden, da habe ich jetzt aus dem Blick verloren, ob es die noch gibt. Die sind also in Frankreich stark vertreten. Warum wurden sie mit einem Bußgeld in Höhe von...
Du outest dich gerade als Sportmuffel, wenn du das nicht
weißt. Überhaupt nicht. Ja, hör mal du, ich bin ja der Erfinder des Tennissports. Jedenfalls.
Sessel.
Nein, ach, jetzt geht's aber los, Nico. Nur weil du jeden Morgen orientierungslos durch Berlin läufst, das heißt ja noch lange nicht, dass du sportlich fitter wärst als ich. Aber wir schweifen ab.
Wir laufen mal.
3,5 Millionen Bußgeld gegen Intersport. Weswegen? Wegen unrechtmäßiger Übermittlung von Kundendaten an ein soziales Netzwerk. Worum ging's? Intersport hat, wie das viele auch internetgestützte Anbieter machen, ein Treueprogramm entwickelt, wo man also so ein paar Prozentchen bekommen hat, wenn man sich da angemeldet hat und E-Mail-Adresse, Telefonnummer angegeben hat. Und dann bekam man ein bisschen Rabatt, wenn man online oder vor Ort was gekauft hat. Und dieses Treueprogramm war in Frankreich jedenfalls ein echter Renner. 2023 waren da mehr als 10,5 Millionen Teilnehmer in Frankreich dabei. Die waren registriert, offensichtlich waren die Rabatte gut. Oder die Sportler sind alle Sparbrötchen und haben gesagt, ich brauche die 2% noch. Jedenfalls 10,5 Millionen Mitglieder im Topf. Und was macht der Intersport dann nach Erkenntnis von Knill? Naja, die haben die E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus dem Treueprogramm genommen, um die dem Anbieter eines sozialen Netzwerks, ich weiß nicht genau welches es ist, habe ich jetzt nicht gelesen in den Unterlagen, diese Daten anzubieten und zu sagen, lasst uns mal die Nutzerprofile abgleichen. Ja, dann siehst du, liebes soziales Netzwerk, wer so sich sportlich betätigt, jedenfalls als Kunde. Und dann lässt sich doch viel besser personalisierte Werbung machen, insbesondere auch für Intersportprodukte. Das fand die Knill nicht gut und sagte, ja, wenn ihr sowas macht, das geht eigentlich schon, so gezielte Werbung zu schalten, auch über Einbeziehung von Social Media, aber dafür braucht er eine spezifische, gesonderte Einwilligung, nämlich die Werbung im sozialen Netzwerk ist ein eigenständiger Verarbeitungszweck. Das könnt ihr nicht so allgemein irgendwo in euren Datenschutzinformationen verstecken, sondern dafür braucht ihr eine Einwilligung, die habt ihr nicht gehabt. Und außerdem habt ihr gegen eure Informationspflichten verstoßen. Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung. Hättet ihr vorher klar die Zwecke der Datenverarbeitung erklären müssen, habt ihr nicht gemacht. Und als die Knill dabei war, das ist sehr hübsch zu lesen, in dem Bescheid, da haben die wirklich das ganze Programm abgespult. Sie fanden unter anderem dann in der Datenschutzerklärung von Intersport noch Hinweise aufs Privacy Shield. Das war eher doof von Intersport, nämlich das Privacy Shield gibt es nicht mehr. Das hat der Europäische Gerichtshof 2020 abgeräumt, Schrems 2. Und ist natürlich ein gefundenes Fressen für eine Aufsichtsbehörde. Wenn sie in der Datenschutzerklärung noch was von Privacy Shield liest, dann weiß sie, aha, die ist jetzt mindestens schon 3-4 Jahre nicht mehr angefasst worden. Und dafür gab es dann nochmal einen Aufschlag beim Bußgeld. Und wo sie schon dabei waren, haben sie sich die TOMs angeschaut und haben festgestellt, dass die Passwörter für die Nutzerkonten nicht sicher genug waren, dass sie auch nicht sicher genug gespeichert waren. Die verwendeten Hash-Funktionen, die Passwörter dürfen ja nicht im Klartext gespeichert werden, genügten nicht den Anforderungen an den aktuellen Stand der Technik. Und schließlich fehlte bei Intersport auch noch eine Datenschutzfolgenabschätzung nach Artikel 35 DSGVO, die es aus Sicht der Knill gebraucht hätte bei der Entscheidung, zielgerichtete Werbung an die eigenen Mitglieder des Treueprogramms via Social Media zu betreiben. All das fehlte und das summierte sich dann zu den doch ganz erstaunlichen 3,5 Millionen Euro Bußgeld. Runde Sache, würde ich sagen.
Woher wissen wir das eigentlich alles so genau? Wir wissen das alles so genau aus einer Pressemitteilung, die Knill gemacht hat. Und wir wissen es, und das finde ich auch interessant, weil das ist auch wieder in Deutschland undenkbar, wir wissen es, weil die gesamte Entscheidung veröffentlicht ist. Also die gesamte Entscheidung ist veröffentlicht worden von der Knill. Und wenn man die Entscheidung liest, also ich habe das jedenfalls mal mit meinem unzureichenden Französisch versucht, und da sind mir zwei Sachen aufgefallen, nämlich ganz am Schluss. Erstmal gibt es gibt im Prinzip drei Entscheidungen, die am Schluss getroffen werden von dieser Entscheidung. Erstens die Bemessung des Bußgelds, das hast du gerade erzählt. Zweitens aber auch die Entscheidung, dass der Bußgeldbescheid insgesamt veröffentlicht wird, ohne Namensnennung, heißt es dann ausdrücklich. Das begründet man sinngemäß mit dem öffentlichen Interesse, dass das halt ein Fall ist, den es auch anderswo geben wird und deswegen das wichtig sei, hier auch die Maßstäbe dort, aber eben ohne Namensnennung, auch wenn wir alle wissen, wer es war, dann auch zu publizieren. Und drittens, das finde ich auch wieder interessant, es findet sich auch eine Begründung, warum man davon abgesehen hat, Anordnungen zu treffen, Verbote zu treffen. Das wiederum, da heißt es ganz am Ende der Entscheidung, das habe man erwogen und ursprünglich auch beabsichtigt. Daraufhin habe man aber ja jedenfalls Erklärungen bekommen von Intersport, dass man all die Missstände, die hier bemängelt werden, in dem Bescheid abgestellt habe. Und deswegen halte man solche Anordnungen nicht mehr für erforderlich. Also es wird einmal, ja, das ist auch etwas, glaube ich, das wird man in keinem neuen Bußgeldbescheid einer deutschen Behörde lesen. Die Überlegung, also die offene Überlegung, ob hier noch weitergehende Maßnahmen, sprich Anordnungen notwendig sind. Das finde ich schon, sollten sich die deutschen Behörden auch mal, oder könnten sich eigentlich auch mal ein Stück von abgucken.
Ja, das ist tatsächlich sehr gut. Es zeigt nämlich, dass die Knill ein Programm hat, das sie verfolgt, dass sie also tatsächlich bei jeder Sanktionsentscheidung gleichzeitig noch notwendigerweise sich Gedanken darüber macht, reicht das mit der Sanktion? Stellt das für die Zukunft sicher die Datenschutzverletzungen ab? Man kann da argumentieren mit der Höhe des Bußgelds, dass das das Unternehmen nicht nochmal machen wird. Man kann mit der Öffentlichkeitswirksamkeit des Bußgelds argumentieren, dass sie sich das nicht nochmal leisten können. Aber es gehört jedenfalls aus meiner Sicht durchaus dazu, dass die Aufsichtsbehörde überlegt, was machen wir denn jetzt noch? Machen wir noch eine Anordnung hinterher? Untersagen wir bestimmte Datenverarbeitung? Gehen wir hier in das Intersport-Treueprogramm rein und machen denen noch ein paar klare Vorgaben? Und dass sie das miterwägen und auch die Erwägungen öffentlich machen, ist tatsächlich ein Beleg für ihr konsequentes und sehr gezieltes Vorgehen. Gefällt mir auch sehr gut, dass wir wissen, dass es sich um Intersport handelt. Das hat Intersport nachher selbst in der eigenen Pressemitteilung bekannt gegeben. Ja, das waren wir, die das Bußgeld kassiert haben. Und die Frage, darf eine Aufsichtsbehörde das eigentlich, darf sie erstens den Bescheid, möglicherweise den anonymisierten Bescheid veröffentlichen, darf sie vielleicht sogar den Adressaten des Bescheides, also den Verantwortlichen, mit Namen nennen. Das ist ein Streit, den wir in Deutschland auch haben und wo wir also lange drüber gestritten haben. Es gibt ja zu dem Thema sozusagen Unternehmenspersönlichkeitsrechte, die da beeinträchtigt sein können, auch jede Menge Rechtsprechung inzwischen, auch durchaus Rechtsprechung, die den deutschen Aufsichtsbehörden sagt, nee, da schießt der das Ziel hinaus. Es gibt leider keine klaren gesetzlichen Vorgaben. Ich habe mir in meiner Zeit immer Baden-Württemberg mit dem Artikel 58 Absatz 3 Buchstabe B geholfen. Da steht nämlich drin, die Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche Befugnisse, die es ihr gestatten, zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten stehen, Stellungnahmen an das Parlament, die Regierung oder an die Öffentlichkeit zu richten. Und ich habe gesagt, ja. Ich richte eine Stellungnahme an die Öffentlichkeit, natürlich nur in Fällen, die es hergegeben haben. Also wenn man einen typischen Fehler entdeckt hat bei einem Unternehmen und man hat ihn sanktioniert, dann habe ich gesagt, das muss die Öffentlichkeit wissen. Erstens mal schreckt das die anderen Unternehmen ab, den gleichen Fehler zu machen. Und zum anderen hat das auch eine integrierende Wirkung. Dann merken nämlich die Bürgerinnen und Bürger, der Datenschutz funktioniert und Datenschutzverstöße werden tatsächlich sanktioniert. Ob der 58 Absatz 3 Buchstabe B tatsächlich so eine Befugnisnorm ist, die es mir erlaubt, in die Unternehmensrechte einzugreifen und sie namentlich an den Pranger zu stellen, darüber ist ein heftiger Streit schon damals in den letzten 3, 4, 5 Jahren entbrannt. Ich weiß, Winfried Feil war einer derjenigen, die da immer vehement dagegen argumentiert haben und gesagt haben, dafür ist der Absatz 3 nicht da. Ich fand, das ließ sich jedenfalls als Argumentation hören. Und wir sind auch glücklicherweise nicht verklagt worden mit unserer, in Anführungszeichen, Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Sanktionen. Aber es ist ein Thema und die KNIL setzt sich damit auseinander und das macht sie gut aus meiner Sicht.
Du hast es in deiner baden-württembergischen Blütezeit immer als Naming und Shaming bezeichnet.
Genau. Also es ist ganz klar, das ist ein Eingriff in die Rechte des Unternehmens. Überhaupt keine Frage. Wenn eine aufsehende staatliche Stelle sagt, ihr habt einen Fehler gemacht und dafür kriegt ihr jetzt ein Bußgeld übergezwiebelt, das beeinträchtigt nicht nur die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Unternehmens, das verunsichert ja auch die Kundschaft, sondern es ist auch gleichzeitig etwas, was den guten Ruf sozusagen eines Unternehmens beeinträchtigt. Wir haben allerdings nicht sozusagen wild gehaust, sondern wir haben immer auch den Unternehmen Gelegenheit zu geben, zu sagen, lasst uns doch das Ganze noch ein bisschen weiter spinnen, lasst uns doch öffentlich erklären, dass ihr was gelernt habt bei der ganzen Kiste. Das ist doch eine Pressemitteilung, die euch vielleicht besser schmeckt, dass man sagen kann, ja, in der Vergangenheit haben wir Fehler gemacht, aber jetzt haben wir es kapiert. Ich erinnere dran an das Bußgeld, das wir gegenüber dem VfB Stuttgart, dem Bundesligisten, Fußball-Bundesligisten verhängt haben, wo wir erfreulicherweise zusammen mit der Pressemitteilung über das Bußgeld darüber berichten konnten, dass der VfB Stuttgart eine Datenschutzschulung bei all seinen jugendlichen Mitgliedern veranstaltet hat, die wir gemeinsam dann auch durchgeführt haben. Das hat ihm mit Sicherheit vom Ruf her nicht geschadet, sondern genutzt und so konnte man das abfedern. Allerdings, klar, das hat der VfB Stuttgart natürlich auch nicht ganz freiwillig gemacht.
Reisen wir von Paris dann nach London, bevor wir dann ganz zum Schluss wieder auf das Thema Fußball kommen. Dort gibt es einen Bericht über einen Bußgeldbescheid der englischen Datenschutzbehörde gegen Reddit, den Betreiber eines Social Networks, der nach meiner Beobachtung, aber ich mag mich täuschen, in Deutschland nicht so furchtbar großer Beliebtheit sich erfreut. Wohl aber durchaus in den USA und wohl auch in Großbritannien. Der Aktienkurs von Reddit, habe ich eine Meldung gesehen, ist seit Jahresbeginn um etwa 41% gefallen. Das ist viel. Und das wird auch im Zusammenhang damit gesehen, dass es diesen Rechtsstreit in Großbritannien gibt und möglicherweise die Sorge, dass das nur der Anfang von weiteren Rechtsstreitigkeiten ist. Das ist ein hochspannendes und auch für Deutschland sehr aktuelles Thema, weil der Vorwurf dort lautet mangelnder Jugendschutz. Also, dass man nicht genug unternimmt bei den Betreibern von Reddit, um sicherzustellen, dass Jugendliche unter 13 Jahren, so die Gesetzeslage im Vereinigten Königreich, dass Kinder unter 13 Jahren dort keinen Zugang bekommen. Über welche Altersverifikation sprechen wir? Wir sprechen über die Altersverifikation, die manche von uns kennen, weil sie schon mal versehentlich sich auf einer Pornoplattform verirrt haben, nämlich der Selbsterklärung, dass man ja nicht über 18, sondern dann nach der Gesetzeslage UK bei Social Networks über 13 ist. Das ist ja eine Problematik, die wir auch in Deutschland in dem Augenblick bekommen, in dem die beabsichtigte Altersgrenze für Social Networks, wahrscheinlich wird sie bei 16 liegen, die Absicht von Schwarz-Rot, eine solche Einschränkung in Deutschland einzuführen. Nicht 16, ich habe es falsch gesagt, 14 ist wohl der augenblickliche Stand, wo das hingehen soll. Jetzt entsteht natürlich ein bemerkenswertes datenschutzrechtliches Dilemma, wenn die Regel einerseits lautet, also unter 13 dürfen die Daten der Minderjährigen nicht verarbeitet werden, sodass man sie fernhalten muss von der Plattform. Aber andererseits alle Formen einer wahrhaftigen Altersverifikation, ja, Passkopie hinschicken oder Videokonferenz machen mit dem betreffenden Person, dann auch wieder eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfordert. Also keine wirksame Altersverifikation ohne eine durchaus umfangreiche Erhebung personenbezogener Daten und nicht irgendwelcher personenbezogener Daten, sondern personenbezogener Daten Minderjähriger und möglicherweise Ausweis, kommen dann auch so Themen wie Biometrie und Artikel 9 können dann auch noch hereinspielen. Und genau darum geht es auch jedenfalls nach den Presseberichten, die ich gesehen habe, in dieser Auseinandersetzung zwischen Reddit und der englischen Datenschutzbehörde. Reddit argumentiert, dass sie sich einfach hier an den Grundsatz der Datenminimierung halten, wie er ja in der DSGVO und auch im englischen Pendant so steht. Und dass sie also unter diesem Gesichtspunkt eigentlich keinen anderen Weg sehen, sich jetzt hier auch die Kinder vom Leibe zu halten, als diese primitive Selbsterklärung. Und die englische Datenschutzbehörde, die natürlich nicht in der Pflicht ist, jetzt genaue Vorgaben zu machen, wie es die Betreiber von Reddit richtigerweise machen müssen. Die sieht es anders. Der Fall ist, also Reddit hat gegen den Bescheid, den es dort gibt, den Bußgeldbescheid, Klage erhoben. Der Fall wird also von englischen Gerichten früher oder später entschieden werden.
Zwei Gesichtspunkte sind mir noch aufgefallen an dem Fall. Zum einen ist ganz interessant zu sehen, dass auch nach dem Brexit, seitdem also UK nicht mehr der Datenschutzgrundverordnung unterliegt, die Probleme doch durchaus vergleichbar sind und auch die gesetzlichen Regelungen durchaus verwandt sind, sage ich mal. Also die Themen kennen wir alle. Und offensichtlich lässt auch das britische Datenschutzrecht erhebliche Bußgelder zu. 14,47 Millionen britische Pfund sind ja auch schon mal ganz ordentlich. Und die Themen, du hast es gesagt, Nico, insbesondere Datenschutz von Kindern, ist offensichtlich auch jenseits der Datenschutzgrundverordnung ein gängiges, aktuelles Thema. Der zweite Gesichtspunkt, einfach ein Verweis. Die Thematik und auch die Problematik für die Anbieter von Social Media klarzumachen, dass der Artikel 11 Datenschutzgrundverordnung, wo der europäische Gesetzgeber, gilt jetzt nicht für UK, aber der europäische Gesetzgeber gesagt hat, Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht zusätzlich Daten erheben, um den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung zu genügen. Das wollen wir nicht. Also wenn du, lieber Datenverarbeiter, eigentlich zum Beispiel für dein Angebot gar nicht wissen musst, mit dem du es zu tun hast, also keine Betroffenen identifizieren musst, dann musst du auch nicht, um deinen sonstigen Pflichten nach der Grundverordnung zu genügen, also zum Beispiel deinen Informationspflichten nach Artikel 12, 13, 14, musst du jetzt nicht anfangen, die Leute zu identifizieren. Das wollen wir nicht. Ja, und das ist ja eine ähnliche Thematik hier, wo Reddit sich mit Sicherheit darauf berufen wird, zu sagen, sollen wir jetzt wirklich von allen uns eine Ausweiskopie zeigen lassen, da kriegen wir doch jede Menge Informationen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Trotzdem, das Thema Jugendschutz wird ernster genommen, offensichtlich auch in UK. Und da wird an den Schrauben gedreht. Und es wird ja jedenfalls auf europäischer Ebene intensiv daran gearbeitet, Altersverifikationssysteme anzubieten, die tatsächlich den Verantwortlichen relativ wenig Informationen geben über die Information hinaus, der mein Gegenüber ist volljährig oder nicht oder mein Gegenüber hat eine bestimmte Altersgrenze überschritten oder nicht. Und gleichzeitig wird dann eben auch verlangt, dass diese Verifikationssysteme eingesetzt werden. Insofern glaube ich ganz nachvollziehbar, die ICO hat sozusagen doppelt genäht und hat neben dem Vorwurf an Reddit, dass die Altersverifikationssysteme ungenügend sind, gleichzeitig sie noch deswegen sanktioniert, weil sie keine entsprechende Datenschutzfolgenabschätzung vorgenommen hat, mit dem Blick auf die naheliegende Verarbeitung von Daten von Kindern auf ihrer Plattform. Damit muss ein Internetforum wie Reddit natürlich rechnen, dass sich da auch Kinderchen finden. Und dementsprechend sagt die ICO, da hättet ihr eine Datenschutzfolgenabschätzung machen müssen. Insofern glaube ich ganz insgesamt sozusagen, man kann es einordnen, auch im europäischen Kontext. Der nächste Fall, den wir haben, den habe ich deswegen rausgesucht, weil er ein bisschen schräg steht zu den anderen Fällen, die wir heute besprechen, weil es sich um ein Bußgeld gegenüber einer Behörde handelt. Also eine Konstellation, die wir in Deutschland zwar durchaus haben könnten, wenn es nach der Datenschutzgrundverordnung ginge, aber tatsächlich nicht haben, weil der deutsche Gesetzgeber, und zwar alle in Bund und Ländern, davon Abstand genommen haben, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden in Bund und Ländern Bußgelder gegen Behörden verhängen können. Im Sitz der Vorschrift, um die es geht, ist der Artikel 83 Absatz 7. Da steht ausdrücklich drin, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden auch gegen Behörden Bußgelder verhängen dürfen. Es sei denn, der Mitgliedstaat sieht es anders. Und in Deutschland hat man also durch die Bank gesagt, nee, brauchen wir nicht. Unsere Behörden sind alle so rechtsstaatlich gesund und halten von sich aus natürlich den Datenschutz ein. Da brauchen wir das Druckmittel des Bußgeldes nicht. Anders in den Niederlanden. Dort hat nämlich die niederländische Datenschutzbehörde gegen 10 niederländische Gemeinden, unter anderem gegen Delft und Eindhoven, Bußgeldbescheide erlassen im Februar dieses Jahres in Höhe von, jetzt nicht umwerfenden, aber immerhin 25.000 Euro jeweils, weil die Gemeinden ohne Wissen der Betroffenen Daten über muslimische Einwohner dieser Gemeinden gesammelt haben. Hintergrund war die Situation seit Mitte des letzten Jahrzehnts, 2012, 13, 14, 15. Ich erinnere daran, das war das Thema Geflüchtetenwelle. Da ging es um IS-Terror. Problematiken, da ging es um viele Geflüchtete auch aus Syrien. Und deswegen hat in diesem Kontext der nationale Koordinator für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit der Niederlande die niederländischen Gemeinden aufgefordert, doch ein Auge drauf zu haben, ob sich in ihren Gemeinden Muslime radikalisieren. Und das sollten doch die Gemeinden auf lokaler Ebene stärker bekämpfen. Jetzt hatten die niederländischen Gemeinden, ähnlich wie die deutschen Gemeinden, keine Ahnung von den religiösen Ausrichtungen ihrer Einwohnerinnen und Einwohner und haben deswegen in den Niederlanden externe Forschungsbüros damit beauftragt, schaut doch mal, was ihr da findet. Arne Büchen, wenn man sich's anschaut, dort haben dann irgendwelche mehr oder weniger wissenschaftlich ausgewiesenen Forschungsbüros Kräftefeldanalysen erstellt oder sogenannte Quickscans. In denen stand dann drin, dass einzelne Schlüsselpersonen in der Gemeinde, die dann also auch namentlich identifiziert waren, sich in besonderer Weise hervortun, indem sie in muslimischen Strukturen unterwegs wären. Das Ganze aber wirklich auf einer sehr vagen Grundlage. Gesetzliche Grundlagen gab es gar nicht dafür. Man hat sich einfach interessiert und wollte dem Koordinator für Terrorismusbekämpfung der Niederlande irgendwie wohl auch unterstützend zur Seite treten. Was hat man gemacht? Man hat Namen, Geburtsdaten von Personen gesammelt, die in Moscheen unterwegs sind oder in Schulen oder anderen islamischen Organisationen, hat dann angefangen, über deren weltanschaulichen Überzeugungen nachzudenken, über deren familiäre Beziehungen nachzudenken, über deren Bildungs- und Wissensniveau, hat versucht, politische Präferenzen rauszufinden, zum Teil den Arbeitgeber herausgefunden. Und da waren die Gemeinden unterschiedlich aktiv. Kleinere Gemeinden haben, hier sind die Fallzahlen, 16 Personen, das war in der Gemeinde Delft, also dieser islamistischen Ecke zugeordnet. Andere waren wie Tilburg offensiver und haben über 250 Personen in den Fokus genommen und haben diese Daten dann auch genutzt, zum Teil an die Staatsanwaltschaft, die Polizei, an andere Gemeinden weitergegeben. Und das hat sich die niederländische Aufsichtsbehörde angeschaut und hat gesagt, also Freunde, wir sehen keine Rechtsgrundlage dafür. 6.1c Datenschutzgrundverordnung, rechtliche Verpflichtung, das zu tun habt ihr nicht. Das ist eine freundliche Anfrage des Terrorismusbekämpfungskoordinators. Das ist keine gesetzliche Aufgabe von euch. Und darüber hinaus 6.1e Datenschutzgrundverordnung, da ist auch keine öffentliche Aufgabe an euch übertragen worden, jedenfalls nicht in der gehörigen Form. Und ihr fuhrwerkt hier unter anderem mit Themen wie politische Präferenzen und natürlich mit religiöser Überzeugung rum. Da sind wir mitten im Bereich von Artikel 9. Das dürft ihr nicht. Und deswegen hat dann die niederländische Aufsichtsbehörde Geldbußen ausgesprochen. Übrigens interessanterweise nicht für die Erhebung dieser Daten. Das war nämlich leider schon verjährt, sondern für die weitere Speicherung und Nutzung und Weitergabe der Daten. Und die Gemeinden zeigten sich jetzt also im Februar 2026 einsichtig, haben also auch die Bußgelder akzeptiert und Besserung gelobt. Trotzdem erstaunlich, wie erfinderisch und aktiv zum Teil dann auch öffentliche Stellen werden können, wenn sie aufgerufen werden, doch irgendwie zur Terrorismusbekämpfung beizutragen. Ich glaube das und hoffe jedenfalls, dass das auch ein Signal ist an alle anderen Gemeinden in Europa, bei solchen Fragestellungen immer peinlichst genau darauf zu achten, dass man auch eine gesetzliche Grundlage dafür hat, was man tut.
Ja, auch bei diesem Fall interessant, das ist auch wieder, die Bescheide sind vollständig veröffentlicht von der niederländischen Behörde. Das kann man also alles haarklein, jeden einzelnen Bescheid dort nachlesen. Es gibt auch genaue Anordnungen begleitend zu den Bußgeldbescheiden, nämlich die Anordnung, soweit diese Daten noch nicht gelöscht sind, dürfen sie nur noch verwendet werden, also im Rahmen der jetzt anhängigen Verfahren, aber nicht zu anderen Zwecken. Also das ist auch, man belässt es nicht bei dem Bußgeld, sondern man trifft auch diese von mir eben genannten Anordnungen. Insofern sicherlich auch ein Fall, wo sich auch mal wieder manche deutsche Behörde das vielleicht auch mal angucken könnte, wie die es machen. VfB Stuttgart hatten wir heute schon. Und ich glaube, die sind jetzt nicht in der Champions League vertreten.
Also bitte, Nico, FC
Barcelona, wie ich kürzlich in der Zeitung gelesen habe, ist auch nicht mehr in der Champions League vertreten. Haben also eine Gemeinsamkeit. und dann haben sie noch eine Gemeinsamkeit, dass sie nämlich jeweils ein Bußgeld kassiert haben, an dem du keinen Anteil hattest. Das war die spanische Aufsichtsbehörde. Dieses Bußgeld verhängt hat und die haben sie auch nicht mit läppischen 300.000 begnügt, sondern haben 500.000 dort verlangt. Und um was ging es? Es ging ums Mitgliederverzeichnis, es ging um biometrische Daten dort, mit denen man einen solchen Abgleich gemacht hat. Hast du genau den Fall verstanden? Ich hatte ein bisschen Mühe, Stefan.
Ja, der FC Barcelona ist ja einer von zwei großen Kultvereinen in Spanien. Und wenn man nicht Mitglied in den Vereinen ist, kommt man zum Beispiel so gut wie gar nicht mehr an Karten ran, an Fußballkarten ran. Und deswegen hat sich da rund um die Mitgliederstruktur dieser großen spanischen Vereine ein Graubereich entwickelt, wo man dann zum Beispiel dem Verein nicht mitteilt, dass der Opa leider nicht mehr lebt und das Enkelchen dann auf dem Ticket des Opas ins Stadion kommt. Also letztlich hat der FC Barcelona ein Problem damit gehabt, rauszubekommen, ist unser Mitgliederverzeichnis eigentlich noch aktuell? Und deswegen haben sie gesagt, wir machen das jetzt alles total digital und haben die Mitglieder aufgefordert, mal biometrische Daten von sich preiszugeben, also zum Beispiel Selfies einzureichen, um das abzugleichen mit den vorhandenen Aufnahmen. Offensichtlich hatten die in ihrem Mitgliederverzeichnis Fotos. Und damit man bei den Selfies nicht zu sehr trickst, im Sinne von KI, musste man dann also auch noch das Ganze mit bestimmten Kopfbewegungen versehen. Also schon, wenn es nicht traurig wäre, müsste man lachen. Oder optional eine Stimmaufnahme abzuliefern beim FC Barcelona, um rauszubekommen, wahrscheinlich dann durch Analyse dieser Stimmaufnahmen, wie alt ist eigentlich derjenige, der da behauptet, 82-jähriges Mitglied des FC Barcelona zu sein. Und das Ganze hat man auch mit Nachdruck versehen. Also man könnte ja darüber nachdenken, ob das im Verein vielleicht noch irgendwie eine Rechtsgrundlage findet oder das vielleicht einwilligungsbasiert möglich ist. Das scheiterte aber schon daran, dass der FC Barcelona das mit drastischen Maßnahmen versehen hat. Er hat nämlich gesagt, wenn ihr uns diese biometrischen Daten nicht gebt, dann schließen wir euch aus dem Verein oder blockieren zumindest eure Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Und das ist natürlich sozusagen Höchststrafe und schließt jede Freiwilligkeit der Einwilligung aus. Die spanische Aufsichtsbehörde, die ja traditionell eine der rührigsten in Europa ist und auch das Datenschutzniveau ist in Spanien ganz ausgezeichnet, gerade auf kommunaler Ebene, hat sich das angeschaut und hat gesagt, also passt mal auf, Freunde, das könnt ihr so nicht machen, Rechtsgrundlage sehen wir nicht, Einwilligung scheidet aus. Zwecke, naja, mag vielleicht gehen, Aktualisierung, Mitgliederverzeichnis oder Betrugsbekämpfung, aber jedenfalls so nicht. Und darüber hinaus, ihr habt auch keine Datenschutzfolgenabschätzung gemacht. Nämlich, dass ihr bei eurer Aktion auch sensible Daten über die Fotografien, biometrischen Daten bekommt und dass ihr auch Daten von Minderjährigen bekommt, war klar. Damit habt ihr euch nicht auseinandergesetzt, dafür Bußgeld 500.000. Ich glaube, der FC Barcelona ist da ganz ordentlich weggekommen. Und übrigens, Nico, deine lästerlichen Bemerkungen, dass das ja mehr wäre als beim VfB Stuttgart. Du hast vergessen, die Inflation zu berücksichtigen. Das Bußgeld gegen den VfB Stuttgart war ja schon vor 5 Jahren.
Stimmt. Und du hast völlig recht, ja. Das ist doch, lassen wir das mal ein gutes Schlusswort sein. Ja, meine Großmutter hat immer gesagt, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Und ja, dann haben wir unsere Tour durch die Bußgelder in ganz Europa abgeschlossen. Vielleicht sprechen wir demnächst auch mal wieder über ein deutsches Bußgeld. Soll es ja doch vereinzelt immer noch geben. Und ja, bis dahin erst einmal bis zum nächsten Mal.
Alles gut. Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.